persönlich. Karin Frey im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen und willkommen. Das ist persönlich aus dem Foyer vom Stadttheater Bern. Und meine Gäste haben beide einen ausgefallenen Beruf. Ursula Steiner, sie ist Ikebana-Lehrerin, zum nicht sagen Meisterin. Ikebana, das ist japanische Blumenkunst, also eine bestimmte Art von Gesteck, wo eine ganze Philosophie dahinter ist. Und während Ursula Steiner die Natur trimmt, trägt der Christian Pfister, mein zweiter Gast, er trägt mit seinen Forschungen dazu bei, dass unsere Natur auch in Zukunft bleibt, wie sie ist. Als Klimahistoriker weiss er nämlich, wie prekär es um den Klimawandel steht. Sie beide haben eigentlich eine Verbindung zu der Natur, auf die eine oder andere Art. Ich möchte Sie beide fragen, was haben Sie denn für eine Beziehung zur Natur, Ursula Steiner?
Also ja, sehr enge Beziehung zu der Natur. Ich lehre jeden Tag Gärten, die zum Beispiel in meiner Strasse sich befinden, anzuschauen. Und durch das sehe ich wirklich, was aktuell gerade ist. Also ich kann die Jahreszeiten erleben, indem das andere Leute für mich zum Beispiel Gärten schön machen. Und ich tue das mit grosser Aufmerksamkeit verfolgen. Ich glaube, ich habe durch Ikebana eine vertiefte Beziehung zu der Natur bekommen.
Christian Pfister.
Ich würde natürlich sagen, das, was wir als Natur wahrnehmen, ist zu einem guten Teil ein Kunstprodukt. Da spielt der Mensch mit, inklusive beim Klima. Ich würde mal sagen, was Natur ist, sind all die Prozesse, die teilweise ohne den Zutun des Menschen ablaufen. Und an diesen Prozessen habe ich sehr Freude. Wir leben am Rand von der Agglomeration. Hinten nachher sind Felder, das ist natürlich nicht Natur. Es ist ein Wald, aber das Wild, das drinnen ist, ist natürlich auch gehegt und kontrolliert und dezimiert. Und der Garten, den ich mit der Mitte auseinandersetze, ist natürlich auch gestaltet. Aber immerhin, man hat Freude an den Pflanzen, die kommen, mit Freude an den Tieren im Wald. Und das ist wichtig für mich, dass ich die Natur habe als Ausgleich zu der Büroarbeit.
Wir haben als Gesellschaft Angst davor, dass die Natur sich verändert, unter anderem eben durch das Klima, das sich am Verändern ist. Ursula Steiner, gibt es etwas, haben Sie Angst vor einer Klimakatastrophe?
Ja, selbstverständlich habe ich Angst. Vor allem habe ich Angst vor der Reaktion der Menschen. Man nimmt es nicht zur Kenntnis. Man weiss es seit 30 Jahren, was passiert. Und Leute wie der Herr Pfister tun das auch öffentlich gerne wieder uns ermahnen und machen Berichte. Ich bin also höchst erstaunt, dass es heute noch Leute gibt, die gerne noch eigentlich das alles in Frage stellen oder einen Teil davon in Frage stellen.
Haben Sie Angst, Herr Pfister?
Ja, ich würde einfach sagen, uns bleibt nur noch sehr wenig Zeit. Das Problem ist, wir sollten aufgrund der Vorgaben sollten wir unsere Gesellschaft grundsätzlich umgestalten, in einer tiefgreifenden Art und Weise. Das ist an sich möglich, aber als Historiker muss ich sagen, Umgestaltung von einer Gesellschaft, von einer Infrastruktur und so weiter, sogar wenn das Geld vorhanden ist, es braucht eine gewisse Zeit und die Zeit können wir nicht verkürzen. Und ich habe persönlich Angst vor einem Zeitinfarkt. Und ich würde sagen, Zeitinfarkt ist das, dass wir Gesellschaft dann plötzlich schnell vorwärts machen, dass uns zu wenig Zeit zur Verfügung steht. Es ist nämlich so, dass wenn die Temperatur, die globale Temperatur, die schweizerische ist immer mehr, das müssen wir auch sagen, die Alpen sind besonders betroffen. Wenn die 2 Grad über 1990 steht, dann laufen Prozesse ab, die nachher unter Umständen nicht mehr zu bremsen sind. Und dann, wenn man sie dann plötzlich bremsen will. Von dort her weiss ich nicht, ob die Menschheit, oder die ganze Menschheit, die betroffen ist, die Kurve noch schafft.
Sie haben ja bezüglich dem Klima vor allem auch rückwärts geschaut, bis ins Mittelalter, wissen Sie ganz genau, was abgelaufen ist, und sehen aber auch, was jetzt läuft oder was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Wie prekär ist es?
Ich würde sagen, das, was abgelaufen ist in den letzten 20 Jahren, ist ohne den geringsten Vergleich mit dem, was wir bis in das Mittelalter zurückgehen. Wir haben Daten für das Mittelalter nicht nur vom Sommerhalbjahr. All das, was ihr mitbekommt über das Klima vom Mittelalter, bezieht sich nicht nur auf das Sommerhalbjahr, sondern auf das Winterhalbjahr. Und wenn man das mit anschaut, muss man feststellen, das Klima, das wir dann hatten, auch in der sogenannten Warmzeit, unterscheidet sich grundsätzlich von dem Klima, das wir heute haben. Charakteristisch ist, dass wir heute keine kalten Ausrutschen mehr haben. Also, wobei ich muss sagen, was wir jetzt als kalt anschauen, dann einfach nur ein müdes Lächeln dafür über, wenn man sich überlegt, was früher kalte Winter waren. 1963 beispielsweise, wo der Zürichsee und der Bodensee zugefroren waren. Das sind kalte Winter nach dem Maßstab von Klimageschichte. Oder was ein kalter Sommer ist, da muss ich sagen, das ist das Jahr ohne Sommer 1816, wo als Maßstab gilt. Wir noch viele solche Jahre weiter zurück. 1816 hat es in jedem Sommermonat bis auf 800 Meter runter geschneit. Also der Gurten hat immer in jedem Monat ein bisschen etwas Schnee mitbekommen. Und einen solchen Sommer hat es mit Abstand keinen mehr gegeben im 20. Jahrhundert. Sondern das, was wir als kalte Sommer anschauen, die sind vielleicht regnerisch, aber die sind nach dem Maßstab der letzten Jahrhunderte nicht kalt.
Christian Pfister, wenn Sie forschen, ganz, ganz konkret, wo gehen Sie da nach Quellen suchen? Wie wissen Sie das so genau?
Ja, wir haben sehr viele Sachen, die publiziert sind, namentlich im Mittelalter. Das Problem ist nicht, an die Quellen herzukommen, sondern die Quellen richtig zu interpretieren, die richtigen Fragen zu stellen, die so aufzubereiten, dass man noch feststellen kann, welche Quellen das nicht ganz präzise sind.
Können Sie ein Beispiel geben?
Ja, wenn wir natürlich Quellen haben, die uns sagen, es sei in diesem Jahr sei der Sommer so kalt gewesen, dass sogar 1258 zum Beispiel ist ein Beispiel für das Mittelalter, da haben wir einen grossen Vulkanausbruch gehabt und als Folge davon haben wir ein Jahr ohne Sommer gehabt. Und die sagen sehr deutlich, was ist los gewesen. Es war nämlich so kalt gewesen, dass der Wein erst Anfang November konnte gelesen werden. Die Trauben waren nicht reif gewesen. Das Getreide sei total verregnet worden und sei ausgewachsen aus den Feldern. Und wenn wir das, da haben wir x vergleichen, wo dazwischen sind. Wir können sagen, das gleicht dem und dem und dem Jahr. Und es ist sehr klar, dreht das die Handschrift von 1816.
Vulkanausbruch und Klima, erklären Sie es in zwei Sätzen. Was hat das miteinander zu tun?
Also wir haben Vulkane, wenn sie in die Stratosphäre auf SO2, also Schwefeldioxid bringen, wird das durch die Starkwinde verteilt und es entsteht so ein feiner Schleier um die ganze Erde herum und das tut den Teil vom einfallenden Sonnenlicht wiederum reflektieren. Und es wird kälter auf der Erde, aber nicht überall. Ich würde sagen, das Wetter wird einfach gewaltig gestört, also Positionen von Nord und Tief werden verschoben. Und damit haben wir solche extreme Erscheinungen.
Ursula Steiner, Sie machen auch Quellen suchen, einfach ein bisschen andere. Wir haben gesagt, Ikebana ist japanische Blumenkunst. Sie brauchen Blumen, Sie brauchen andere Utensilien. Was brauchen Sie und woher bekommen Sie die Sachen?
Also die Utensilien kommen natürlich von Japan. Es gibt auch hier Möglichkeiten, die zu kaufen, aber die ganz schönen Sachen, die kommen von Japan.
Was sind das für Sachen?
Das ist zum Beispiel ein Igu, ein Blumenigu. Das ist eine Bleiplatte mit Nägeln drin und auf die tut man Blumen aufspiessen. Das ist, hört sich vielleicht ein bisschen brutal an, aber es ist eine gute Methode, weil durch Kapillargefäß kann das Wasser ganz gut aufsteigen, wenn das mal aufgeschlitzt ist. Unten. Und das ist eine wirklich japanische Erfindung, die es etwa seit dem 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert gibt. Und seit es die gibt, das war eine Erleichterung, dürfen auch Frauen Ikebana machen. Früher haben nur Männer Ikebana gemacht.
Ah ja?
Ja, es ist vorbehalten.
Also Frauen können es, weil es jetzt einfacher ist?
Das hat man, kann man so sagen, ja. Aber das war eine Kunst, die der Samurai, also der Ritterkasten damals und den Adeligen vorbehalten war.
Vielleicht müssen wir es ein bisschen beschreiben. Sie haben ein Gesteck mitgebracht. Das ist so eine schöne Vase, die fast ein bisschen geformt ist wie ein flachgelegtes Ei, das aber aussen dran spitzig ist, blau, glänzig. Und in der Mitte, dort wo die Blumen reinkommen, ist nur ein kleines Löchchen. Und es kommt eigentlich ganz wenig daraus raus. Es hat ein paar Gräser, zwei davon sind Bogen, es hat drei, vier Blümchen, ein Blatt, also sehr spärlich. Jetzt habe ich schon ein bisschen angedeutet, hinter dem Ikebana steckt eine ganze Philosophie. Kann man die zusammenfassen?
Ja, das ist so, dass Ikebana eigentlich mit wenig will die Wirkung von Film zeigen. Also, wenn ich jetzt das Ikebana gemacht habe, musste ich überlegen, was bringe ich heute Morgen mit. Dann habe ich es in der Handtasche gebraucht. Das habe ich jetzt auch gerade als Handtaschen-Ikebana erfunden. Das ist etwas, was man grundsätzlich eigentlich nicht macht. Ikebana macht man an einem Standort, wo es nicht bleibt stehen.
Warum?
Also das tut man nicht, man kann es nicht einpacken, man tut es nicht... Man tut es nicht transportieren, man tut es auch nicht schenken eigentlich. Man tut das immer machen für einen Gast. Und ich nehme jetzt an, Frau Frey hat jetzt das für uns, für Herrn Pfister und für mich gemacht, für dass es die Atmosphäre verbessert oder harmonisiert. Also, darum wird die Ikebana kann man auch nicht verkaufen eigentlich.
Also ich könnte Sie jetzt nicht fragen, was das kostet?
Nein, das könnt ihr mich nicht fragen. Und es hat auch keine, also, das sind auch Sachen, die ich jetzt... gestern zu oben, habe zusammengesucht in meinem Garten und da die weiße Blume ist ja,
vor ist eine Lilie?
Das ist eine Orchidee. Und das ist eine Pflanze, die ich daheim habe und meine Pflanzen, die sind auch ein bisschen amputiert meistens. Die ich habe das aber jetzt einfach gedacht, ich mache rot, das Ilex habe ich auch daheim im Garten. Rot und weiss. Das ist eine Stechpalme, ja. Also das ist rot und weiß und das sind Glücksfarben von Japan und ja, wahrscheinlich auch von Schweiz, weil es ist die Landesfarbe von Schweiz und von Japan. Und die Binsen, die sind noch im Garten und das Blatt ist noch einfach rumgelegen.
Sie sagen, man macht das Ikebana und dann kommen die Leute zu einem und können das bewundern. Jetzt, wenn ich daheim mein Haus mit Blumen dekoriere, wird es ja auch bewundert und Japan hat das aber eine Bedeutung, oder?
Ja, man tut das Ikebana nicht machen, dass es bewundert wird. Also das Resultat, das Ziel ist völlig unbedeutend. Ich habe Schülerinnen, die sehr fortgeschritten sind, die gehen nach 2 Stunden wieder raus und sagen, ah, ich lasse Blumen da. Du kannst das ins Schaufenster stellen. Oder die sind nicht mehr interessiert am fertigen Arrangement. Es geht um einen Prozess, das zu gestalten. Und das hier, was jetzt hier vor uns steht, das ist, ja, das kann ich vielleicht noch ein bisschen erklären. Das ist eine freie Gestaltung. Da kann ich eigentlich machen, was ich will. Also ich bin der Gestalter. Und in diesen Fällen sagt die Natur, sagt die Blumen, die ich habe, der Zweig, der in der Natur, vielleicht in der wilden Natur gewachsen ist und vielleicht im Garten. Der Garten ist ja schon etwas Kulturelles. Also wenn ich Pflanzen auswähle und die Garten pflanze, dann habe ich schon das bewusst gemacht. Und das sind schon Sachen, die man auseinander haben muss beim Gestalten. Ich muss wissen, was ich zusammen kombiniere. Hier sage ich der Pflanze, was sie soll. Und, oder wie sie soll aussehen. Das heisst, ich nehme mir Freiheit, so eine Binse zusammenzulegen. Das war heute gäbig für die Handtasche. Und hat aber zugleich auch gerade einen Bezug zu der Vase. Also ich habe die Ecke von dieser Vase übernommen.
Aber es ist wahnsinnig schön zum Schauen, aber könnte jetzt zum Beispiel eine Ikebana-Meisterin so ein Ikebana-Gesteck lesen? Ist das vielleicht auch ein Abbild von der Kultur oder sagt es einem etwas?
Das sagt etwas von mir und sonst von nichts. Also das ist einfach die Art und Weise, wie ich jetzt Linien, Fläche und Masse und Farben zusammen verbinden und probieren, etwas Harmonisches daraus zu machen. Mhm. Also anders ist es natürlich, wenn ich ein klassisches Arrangement mache. Das ist das ganze Programm.
Erklären Sie.
Ein klassisches Programm, das hat ein klassisches Gefäß, das ist meistens aus Bronze, das hat ein breites Teller oben, dass man sehr viel Wasser sieht und aus der Mitte steigen zum Beispiel Blumen auf oder Blätter. In Japan sind Blätter wichtiger als Blumen.
Warum?
Ja, die Blätter sind immer zuerst im Frühling. Also die kommen zuerst aus dem Boden raus. Die Blumen, das ist eine schöne Nebensache. Und bei uns im Westen ist Blumen die Hauptsache und die Blätter geht man meistens fort oder beachtet sie nicht. Aber das ist das Yin- und Yang-Prinzip. Also schöne Blumen hat immer schöne Blätter. Und in Japan ist es so, dass man eine Blume nie ohne Blätter zeigt. Das wäre nackt und unanständig. Die ist nicht angelegt. Aber jetzt sind wir, glaube ich, vom Thema abgekommen.
Macht nichts. Jetzt wird es spannend.
Also ein klassisches Arrangement, das war es. Das zeigt viel Wasser. Und das ist in meiner Schule, die ich vertrete. Ich vertrete die Kenobo-Schule. Und die Kenobo-Schule ist die älteste Schule, die es gibt. Die älteste Ikebana-Schule. Und wenn man Schule sagt, dann meint man einen Stil, einen bestimmten Stil. Und die Ikenobo-Schule geht zurück bis ins 6. Jahrhundert. Und die hat eigentlich ein Programm, das heute noch gültig ist. Also in dieser Bronzevase, die ich vorhin gesagt habe, erinnern wir uns vielleicht an Erde. Es ist ein Symbol für Erde, für Feuer. In diesem grossen Tower, den man oben sieht, sieht man einen wunderschönen Wasserspiegel. Und daraus kommt eine Blume, die sich auf die Sonne orientiert. Also das Licht, Wasser, Erde, das ist elementar für eine Pflanze. Und das ist es eben eigentlich auch für uns.
Also eben gleich ein bisschen ein Abbild von der Gesellschaft auch, oder von unserer Welt?
Es ist immer ein Programm, wo man redet eigentlich immer von den Pflanzen, man meint aber eigentlich den Mensch und man meint auch die Welt.
Jetzt habt ihr gesagt, dass sie ursprünglich den Männern vorbehalten waren und nachher haben auch die Frauen das dürfen. Jetzt hat ja Japan nach 1854 einen sehr raschen Verwestlichungsprozess durchgemacht. Japan hat ja seine Häfen zugetan, 1637, und man hat nicht dürfen Handel treiben mit Japan und der amerikanische Kapitän Perry mit einem Kriegsschiff hat nachher Japan aufgetan und gezwungen, dass es einen Handelsvertrag mit den Vereinigten Staaten abgeschlossen hat. Und Japan hat sich unheimlich rasch nachher verwestlicht und ist zu einer Grossmacht aufgestiegen, nicht ohne innere Widerstände. Die Frage, hängt das irgendwie zusammen, dass jetzt auch die Frauen dürfen Ikebana machen mit diesem Verwestlichungsprozess?
Ja, das hängt sicher damit zusammen, weil 1868 war ja wirklich ein grosser Umbruch. Das war eine Zeitwende eigentlich. Und da ist das, die Ritter sind untergegangen, dass das alte Japan, das hat nicht mehr die Macht gehabt, das ist eigentlich zerfallen. Aber die 250 Jahre oder ein bisschen mehr zwischen, das war natürlich eine geschützte Atmosphäre, in der sich die Zen-Künste entwickeln konnten. Man ist nicht gestört worden, man hatte nicht sehr viele Kriege, man war von außen nicht angefunden. Und in dieser Atmosphäre haben sich Adlige, also und vor allem Adlige, damit beschäftigt, schöne Sachen zu machen, also schöne Kalligrafie und mit Malerei, mit Musik, mit Ikebana. Weil Ikebana ist wie jede Zen-Kunst auch eigentlich eine Methode, sich selbst zu erziehen.
Ja, sind die Adelige nicht wie bei uns in erster Linie ein Kriegerkasten
gewesen? Das war ein Kriegerkasten gewesen, ja. Aber sie sind teilweise halt arbeitslos gewesen. Und dann haben sie sich mit schönen Künsten befasst.
Die haben sich das können leisten.
Ja.
Etwas, Christian Pfister, hat mich noch Wunder genommen. Sie hat vorhin gesagt, eben, die Blumenkunst, das ist immer auch, bedeutet immer auch der Mensch, bedeutet die Gesellschaft. Wenn man schaut, was das Klima zum Beispiel mit der Gesellschaft macht. Und sie hat mir etwas erzählt, dass zum Beispiel Klimaveränderungen in der Vergangenheit verantwortlich dafür sind für ganze Haufen Hexenverbrennungen.
Es ist nicht so, dass jede Klimaveränderung oder Klimaschwankungen damit zusammenhängt. Wir haben eine grosse Phase von der Abkühlung. Die hat ungefähr um 1580 angefangen und ist so mit Unterbrechungen bis 1630 durchgegangen. In dieser Zeit sind Extremereignisse sehr viel häufiger geworden und extremer. Und die Leute haben das wahrgenommen, dass es so ist. Und vor allem hat es sie unmittelbar berührt, indem zum Beispiel während 15 oder 20 Jahren kaum eine anständige Ernte war, namentlich beim Wein. Und dann hat man sich angefangen zu fragen, was die Ursache ist. Ich meine, die Leute haben dann sowieso angenommen, dass das Wetter von überirdischen Mächten gesteuert werde. Traditionell war das Gott. Aber man hat sich gesagt, wir haben nicht so viel mehr Sünden begangen wie früher. Also muss irgendeine andere Macht hinter dieser merkwürdigen Veränderung sein. Und da ist man von der Voraussetzung ausgegangen. Das heisst, es war eine Theorie, die schon viel älter ist, die wieder aufgegriffen wurde, dass der Teufel eine Armee von Hexen mobilisiert hat, für Gottes Schöpfung zu verderben. Und Hexen, es gibt zwei Sorten von Hexenverfolgungen. Die einen wachsen aus Nachbarschaftskonflikten heraus, wenn zum Beispiel jemandem das Kind stirbt und man hat Krach mit der Nachbarin, sagt man nachher, die hat mir das Kind verhexet. Und dann hat es einen Prozess gegen ein Individuum. Bei der Klimaveränderung war es anders, indem man gesagt hat, der Hex ist nicht in der Lage, grossflächig das Klima zu verändern. Die kann vielleicht ein normales Hagelwetter machen, aber sie kann nicht so grosse Veränderungen machen. Also hat man gesagt, muss etwas anderes dahinter stecken. Also, dass der Teufel, der quasi so viel, meistens seine Frauen waren, in sein Band zieht. Die Frauen, hat man gesagt, haben mit dem Teufel geschlafen und damit waren sie in der Lage gewesen, zu fliegen. Sie sind nachher auf einen Hexensabbat gegangen und haben dort andere Mitverschworene lernen kennen. Und sie hat zum Beispiel Pflanzen kaputt gemacht durch Frost, indem sie vom Teufel Fett von Kindern bekommen haben und nachher in der Nacht über die Felder geflogen sind und das Fett auf die Pflanzen geträufelt hat und am Morgen sind die kaputt gewesen. Das Problem ist jetzt aber das, dass man, wenn man von einer Verschwörung ausgeht, dann tut man nicht ein Individuum fassen, sondern man hat die nachher gefoltert, bis sie sogenannte Mitverschworene zugegeben haben und so weiter. Und so hat man nicht ein oder zwei Individuen verbrannt, sondern zum Teil Hunderte. Und das ist auch figürlich, bildlich dargestellt worden von Johann Jakob Wick. Das ist ein Chronist in Zürich und der hat das alles auch gezeichnet. Das könnt ihr auch im Internet schauen, auch koloriert. Es sind also schreckliche Darstellungen, aber sie sind nach der Natur, wie man es dann gesehen hat. Und geht dort mal Johann Jakob Wick eingeben ins Internet und dann werdet ihr diese Darstellungen bekommen.
Dir seis persönlich mit Ursula Steiner, gelernte Floristin und Ikebana-Lehrerin, und Christian Pfister, Professor an der Uni Bern, Professor für Klimageschichte, beide mit einem ganz spannenden Beruf. Ich möchte gerne aber jetzt ein bisschen von Ihnen selber reden. Wie ist das bei Ihnen, Ursula Steiner? Die Liebe zu den Blumen, dass sie Floristin wurde, ist das bei Ihnen schon sozusagen in die Wiege gelegt gewesen, oder ist es Zufall?
Ich kann mich besinnen, dass ich vielleicht mit 6-7 Jahren immer mit Blumen gespielt habe. Und dass ich wegen dem einmal etwas pflücken wollte und dann bin ich in die Langende gefallen. Also ich bin
In Fluss,
ja. Und dann hatte ich eigentlich gerne Bezug zu Blumen. Blumen haben mir einfach gefallen und ich habe mit den Blumen noch geredet früher. Heute tue ich ein bisschen weniger, aber ja, es war dann möglich gewesen, dass ich eine Floristin lehren konnte, das war dann für mich nicht selbstverständlich.
Wieso?
Ja, es hat wenig Stellen gegeben, das hat es dann noch fast nicht gegeben. Und ich bin in einer kinderreichen Familie aufgewachsen und da war man froh gewesen, wenn man irgendetwas lernen konnte. Und meine Schwester hat mir gerade letzte Woche gesagt, ich habe dafür gekämpft, das weiss ich also nicht mehr.
Jetzt müssen wir vielleicht sagen, ich darf das sagen, Sie sind 68. Sind in einer Zeit gross geworden, so nach dem Krieg?
Ja, so.
Was haben Sie für eine Kindheit gehabt?
Ich habe es einfach vergessen. Ich lebe ziemlich in der Gegenwart, glaube ich. Und ja, es war alles so normal gewesen. Wir hatten ja viele Cousins gehabt. Ich bin so in einem Clan aufgewachsen. Und ich glaube, ich habe nicht eine grosse Erziehung genossen. Wir haben es selber erzogen. Also wenn man so in einem grossen Verband aufwächst, sagt dem gegenüber, der älter ist oder grösser ist, wie es geht.
Also Sie haben recht frei gelebt?
Ja, ganz frei bin ich aufgewachsen. Ja.
Und es ist gut rausgekommen? Ja, ich glaube heute, das ist wahrscheinlich sehr gut rausgekommen. Also ich bin in der 8. Klasse mit meinem Vater, mit meinem jetzigen Mann auf einem Bänkchen vor dem Haus gehockt, am Morgen um 4 Uhr. Und mein Vater hat mich müssen holen. Und ich habe gedacht, es gibt ein Riesengewitter. Es hat kein Gewitter gegeben. Er hat gesagt, ich weiss, dass du weisst, was man zu tun hat. Und der Max weiss das auch. Und was mich aber ärgert, ist, wenn ich am Morgen um 4 Uhr mich muss anlegen und ich holen muss, das kommt also nicht mehr vor. Und dann war das klar.
Wie ist das bei Ihnen, Herr Pfister? Früheste Jugend, wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt, zum Beispiel?
Ja, banal, dort, wo man die Frau erkennen, am Arbeitsplatz. Das ist die häufigste, Art und Weise von der Bekanntschaft. Ich war im Historischen Institut und sie ist Biologin. Sie war daneben im Institut für Zoophysiologie. Und eine von ihren Kolleginnen war eine Klassenkameradin von mir. Und sie hat mich mal übergenommen. Und dann wollte ich die Tiere schauen. Und statt die Tiere habe ich halt die Frau gesehen.
Und dann?
Ja, und dann ist es relativ rasch passiert.
Eroberungstechniken?
Ja, schon. Sehr schnell. Ich habe alle Entscheidungen in meinem Leben schnell gefällt. Und die, die ich schnell gefällt habe, waren nicht die schlechtesten. Merkwürdigerweise. Heute, rückblickend, kann ich mal überlegen, welches sind die guten und welches sind die schlechten. Heute muss ich sagen, die haben mich sehr, sehr innerhalb von ganz kurzer Zeit, von einem Nachmittag, ein Haus gekauft. Und das war nicht so schlecht. Einfach aus einem Impuls raus. Wir sind heute noch drin.
Und die Frau haben sie auch heute noch?
Immer noch. Das hat sich überhaupt nichts verändert. Aber das sind merkwürdige Entscheidungen, die aus dem Bauch herausgekommen sind. Das sind nicht immer die schlechtesten.
Mhm. Wenn ich Sie höre reden, auch wenn man sieht, wie viel das Sie publizieren mit Ihrer Klimaforschung, da spürt man ein wahnsinniges Feuer. Also, der Pfister kann nicht aufhören zu reden. Ist das etwas, das bei Ihnen auch schon früher da war, ähnlich wie bei den Blumen von Ursula Steiner?
Nicht unbedingt. Ich bin eigentlich an der Uni habe ich das gemerkt, dass es ein sehr spannendes Gebiet ist, weil ich als Historiker bin ich mit den Geografen in Kontakt gekommen. Der Professor Bruno Messerli, das war mein Lehrer, der mich am meisten beeindruckt hat. Und dann hat mich, das war dann noch möglich, als Assistent in sein Team hineingeholt. Dort habe ich plötzlich gemerkt, dass die Quellen, die ich als Historiker damit zu tun habe, dass die auch sehr, sehr wichtig wären auf einem anderen Gebiet. Und er hat mich unterstützt. Und ich habe relativ früh mal Zusammenhänge gesehen und hatte das Gefühl gehabt, die müssen richtig sein. Auch weil es gewisse Leute in der Literatur gegeben hat, Vorreiter. Die haben quasi gesagt, die Jungen sollen jetzt da weiterfahren. Und das hat mich gepackt. Und das ist, habe ich als meine Aufgabe wahrgenommen, die ich mit seit 30 Jahren war. Und kämpfe eigentlich dafür, dass das Gebiet anerkannt wird. Und ich würde sagen, so im letzten Jahr, sind wir eigentlich durchgedrungen damit, dass es so anerkannt wird, auch von den Naturwissenschaften, die dem lange Zeit skeptisch gegenübergestanden sind. Ja, das sind subjektive Wahrnehmungen, die kann man doch nicht mit Messungen vergleichen. Heute sehen auch sie das ein bisschen anders. Das war ein langer Kampf, den ich nicht allein geführt habe, sondern mittlerweile haben wir europaweit ein Netz. Wir machen sie auch in Euro-Programm beteiligt und das geht über Europa raus.
Ihr habt ja das schon vor fast 20 Jahren gesagt, dass da etwas auf uns zukommt mit dem Klima.
Ja, ich würde mal sagen, das haben andere Leute gesagt, zum Beispiel der Professor Hermann Flohn, der in der Uni Bern auftreten ist. Der hatte nie ein Manuskript gehabt. Der ist einfach auf und ab gegangen, hat dann einen Rohrstecker gehabt. Wenn er überlegt hat, hat er den ein bisschen gebogen und dann ist es wieder weitergegangen. Und der hat 1981 schon ganz klar gesagt, das Problem, das wir haben, das ist ein Problem, das unsere Kinder und Kindeskinder wird treffen. Es sei nicht ein Problem von einer Wahlperiode, sondern es geht sehr viel weiter und es geht die ganze Menschheit an. Und wer das ebenfalls gesagt hat, schon 2 Jahre früher, das war der Hans Oeschger, der Physiker von der Uni Bern, wo jetzt das Oeschger-Zentrum nach ihm benannt ist. Übrigens, der Hans Oeschger als Physiker, Wieder Hermann Flohm, das darf ich sagen, die haben gefunden, dass das, was ich mache, vernünftig war, wo ich mich unterstützt. Das war für mich auch ein Auftrieb, dass Naturwissenschaftler eine solche Forschung unterstützt haben.
Jetzt sagt man ja immer, oder Historiker sagen immer, sie können nur zurückschauen und nichts über die Zukunft sagen. Das würde dem widersprechen.
Wir können nichts über die Zukunft sagen, wir können aber eine Diagnose geben, was die Gegenwart anbetrifft. Und wir können vor allem die Leute probieren, zum Schweigen zu bringen, die immer sagen, das sei früher schon einmal, alles schon einmal da gewesen. Das ist ja das, was uns gewisse Parteien und gewisse Blätter immer wieder erzählen. Das ist auch nur deshalb, weil man keine Chance hat, in diesen Medien zum Reden zu kommen und sich einmal zu äussern. Ich würde sagen, sonst hat man eigentlich einen guten Zugang zu den Medien. Das ist einfach nicht richtig. Das, was wir heute erleben, das ist einzigartig. Und wenn man noch andere Sachen einbezieht, mindestens bis zum Jahr, bis zur letzten Eiszeit zurück. Und wenn man schaut, was wir heute für einen CO2-Pegel haben, mittlerweile kommt man etwa 800'000 Jahre zurück. Und das war nie so gewesen. Das ist viel höher, als wir das jemals hätten gedacht. Also das waren Werte vor 30 Jahren. Wenn man davon geredet hat, hat man gedacht, das erlebst du sowieso nicht mehr. Und heute sind wir so weit.
Der Fall ist klar. Wir haben jetzt dann auch Kopenhagen, der kommt. Ursula Steiner, ich will noch einmal zurück zu Ihrem Beruf. Zu Ikebana. Ich habe Sie gar nicht gefragt, wie sind Sie eigentlich dazu gekommen? Ich schaue Sie an, Sie haben einen wunderschönen, es ist nicht ein Kimono, aber es ist ein japanisches Gewändchen, ein Oberteil. Ja. Sie sehen aber alles andere als japanisch aus. Sie sagen, Sie haben quasi, Sie sind der erste Ableger von dieser alten japanischen Schule hier. Ja, wie kommt jemand von Bern da dazu?
Also zu meiner Jacke, das ist nicht ein Kimono. Ein Kimono könnte ich nicht tragen, weil man in einem Kimono sich auch entsprechend muss können bewegen muss. Ja,
also sie richtet sich jetzt auf und
ja,
nimmt Haltung an?
Ja, und da wäre ich ganz gerade und ich würde ganz gediegen reden. Also das gehört dazu. Und
also wir reden ziemlich gediegen,
oder? Das ist... ein Regenmäntel, das man über ein Kimono anlegen würde. Das war heute Morgen gerade so. Eigentlich recht bei dieser Temperatur. Und man ist mit so etwas im Gang angelegt.
Aber wie sind Sie als Europäerin zu dem Ikebana gekommen? Vor allem, wie sind Sie dann auch dazu gekommen, dass man sie akzeptiert? Ich stelle mir vor, das ist ja so traditionell. Nicht einmal die Frauen haben dürfen. Und jetzt kommt auch Ursula Steiner aus Bern.
Ja, aber seit über 100 Jahren machen es Frauen. Also die Frauen haben tüchtig aufgeholt. Jetzt sind es fast nur noch Frauen, die es machen. Und nur noch die ganz grossen Eisheiligen in Japan, dass sie Männer, ausschließlich Männer. Es hat, glaube ich, eine Professorin unter 50. Das ist, es ist wie im Vatikan ein bisschen. Es ist, dort fehlt eigentlich die Frau noch.
Aber eben sie selber, also es wäre selber, wie die Päpstin, oder?
Ja, das, ja. Ich war Floristin und habe in verschiedenen Blumengeschäften gearbeitet, in Zürich und Basel und Bern. Und nachher nur noch teilzeitlich, als ich Kinder hatte. Aber ich bin immer ein bisschen dranbleiben. Und dann ist man so in der Lebensmitte und dann fängt man sich an, fragen, was soll das Leben eigentlich? Also die berühmten Fragen, die sie ihm halt stellt. Woher komme ich, woher gehe ich und was soll ich dazwischen? Und ich habe gedacht, weil mir das Weniger ist mehr, Gang hat bestimmt. Oder ich habe einfach schönes Design immer toll gefunden, schon als Kind. Und habe dann gleich gemerkt, schön ist, wenn es nicht überflüssiges Zeug dran hat. Und das ist ein bisschen das Lebensmotto geworden von mir. Und habe dann gedacht, ja, bei den Blumen kenne ich einfach ein paar Namen. Und ich kenne die Art und Weise, wie man im Westen Blumen arrangiert und für welche Gelegenheiten. Und ich hätte gerne die östliche Art auch kennengelernt, dass ich vielleicht ein gesamtheitliches Bild hätte.
Und wie haben Sie es denn gemacht?
Und dann habe ich Zen gemacht, also sitzen. Ich bin sitzen, stundenlang. Das kann man in der Schweiz im Lasalle-Haus. Das ist ein Bildungshaus von den Jesuiten. Und dort hier habe ich gesehen, dass es einen Ikebana-Kurs gibt von der Ikenoba-Schule. Und auf diese Ikenoba-Schule habe ich mindestens 15 Jahre gewartet. Ich wollte nicht eine andere Schule, weil ich dachte, so mit Blumen spielen, das kann ich, das muss ich nicht haben. Ich will Disziplin. Ich will wirklich einen Weg machen, wo ich mich muss, selber zusammenreissen muss. Also, wo Disziplin dahinter ist und wo das Kreative eigentlich der Ursprung hat. Man kann ja nicht einfach aus dem Bauch heraus etwas gestalten. In der Regel ist doch ein Gestaltungslehr dahinter oder ein Wille, mindestens, der ein bisschen gebildet ist. Also, und das ist in der Floristik. Dort hat man ganz andere Gestaltungsgrundsätze. Und dann bin ich in den Kurs gegangen und die Meisterin, die den gegeben hat, hat gleich einmal mir Aufgaben gegeben und hat gesagt, sie machen Prüfung. Ich habe eine Meisterin, die aus München stammt. Also aus München kam sie. Sie ist eine Japanerin und sie ist meine Lehrerin geblieben bis heute.
Und wie sind Sie? Wie sind Sie dazu gekommen, dass man Sie akzeptiert als sozusagen Filiale von dieser Schule?
Das ist so, dass man eigenartigerweise in Japan immer merkt, was man macht. Also, ich bin natürlich auch auf Japan gegangen, wo ich dann schon das Lehrdiplom hatte. Da muss man ja ein bisschen über den Rand raus schauen und habe das Glück gehabt, eine japanische Freundin zu haben, die in der Schweiz geheiratet ist und eigentlich bis heute mich unglaublich unterstützt hat. Also, ich bin das erste Mal mit meinem Mann auf Japan und dann geht man auf jeden Fall dort in einen Workshop oder geht vielleicht privat zu einem Professor.
Aber Sie reden nicht Japanisch?
Ich kann nicht Japanisch. Ich kann vielleicht sagen, Ohayo, gozaimasu, das heisst guten Morgen. Und so ein paar freundliche Worte kann ich sagen, aber mehr nicht. Und die Japaner hat mir sehr viel geholfen. Und hat mir manche Türen geöffnet, die ich sonst nicht hätte, weil ich einfach nicht dazu wäre. Aber primär muss man schon etwas machen. Also, es fällt nicht einfach vom Himmel.
Sie sagen, dass Japan, der ferne Osten, hat Ihnen manche Türen geöffnet. Ich möchte auf ein Thema kommen, das ich weiss, ist es schwer für Sie. Sie haben mir das im Vorfeld angetan und haben gesagt, Zen hat Sie wahrscheinlich über Ihren schwersten Teil im Leben geholfen, wegzutragen. Sie haben Ihre Tochter verloren, als sie 12 war. Es hat einen tragischen Unfall gegeben. Und dann, wie haben Sie es gemacht?
Ja, ich war dann in einer sehr guten Verfassung. Ich denke, dank dem Zen-Sitzen, heute wäre ich das auch nicht mehr. Und ich hatte dann auch ein Weltbild, das rund war und ist aufgegangen. Ich konnte den Tod einordnen.
Und, was heisst rund und ist aufgegangen?
Ja, ich habe gedacht, man kommt auf die Welt und wird freundlich empfangen von den Eltern. Und man geht von der Welt und wahrscheinlich gibt es dann auch wieder irgendwelche Wesen, die so eine Seele, sagen wir jetzt, wieder in Empfang nimmt und es weiterbringt. Und ich habe dann gedacht, die Tochter ist jung gestorben, sie hat eine neue Aufgabe vielleicht. Sie hat noch so viel Energie gehabt, die hat vielleicht eine neue Aufgabe. So konnte ich mit dem umgehen. Und vor allem hatte ich eine praktische Hilfe gehabt. Ich konnte sitzen, still sitzen. Und wenn man still sitzt, das kann jedes erfahren, also wirklich. Wenn man still sitzt und die Füße am Boden hat, ist man geerdet. Und die Emotionen gehen vielleicht nicht in die Unendlichkeit mit dem. Aber still sitzen ist eine unglaubliche Hilfe.
Und wie ist das mit der Zeit geworden oder heute?
Heute ist das so, dass ich mit dem lebe. Und ich habe sowieso eigentlich eine gute Beziehung zu Leuten, die gestorben sind. Ich denke viel an Leute, an Freundinnen und Freunde und Mutter, die Eltern. Und ich versammle die eigentlich vor meinem geistigen Auge ich tue nicht hadern oder so, aber ich hoffe, dass dass das weiterhin für mich so bleibt, weil für mich ist das etwas, was mir auch Kraft gibt. Ich denke, man sollte mit den lebenden Leuten gute Energien austauschen und man kann das auch mit den Toten machen. Da habe ich kein Problem.
Und Sie haben vorher gesagt, Sie leben sehr in der Gegenwart. Und das machen Sie beide lustigerweise. Ja. Also lustigerweise, Sie machen das beide mit Ihren Enkeln. Sie haben ja nur Sohn und haben jetzt Enkelkind. Und Sie, Ursula Steiner und Christian Pfister, haben beide eine Aufgabe übernommen, ganz gezielt auch zu den Enkeln zu schauen.
Ja, wir gehen jetzt eben am Donnerstag gehen wir ja wieder auf Genf mit meiner Frau. Und da tun ich einfach halt einen Tag lang auf dem Teppich mit unserem einjährigen Enkel spielen. Und das, hat, das ist sehr faszinierend, wieder noch einmal ein Kind mit vielleicht ein bisschen mehr Zeit gesehen aufwachsen, wie sich das entwickelt. Und sie sind auch dankbar. Sie nehmen das auf, was man gibt, quasi wie einen Schwung. Es ist sehr ein wichtiges Alter. Und ich habe jetzt einfach einen Tag in der Woche einfach mal reserviert dafür. Und das steht der Wissenschaft nicht zur Verfügung. Aber ich finde, das ist eine wichtige Aufgabe, die man halt sollte warnen. Sonst ist man sich eines Tages ist man sich reuig. Wenn man so, das ist wie ein Geschenk, was man überkommt. Und da muss man wieder dazu schauen. Und da ist man aufgefordert, eben seinen Beitrag zu leisten. Das mache ich gerne.
Ja, mir geht es etwa ähnlich. Für mich ist das das schönste Geschenk, das ich je habe bekommen. Die zwei, also die Anna und Mina. Und die warten jeden Freitag am Morgen auf uns. Und manchmal gehen wir also mit dem ersten Zug nach Lausanne.
Ihr könnt zusammen reisen.
Wir können ja zusammen reisen.
Wir gehen aber am Donnerstag.
Wir können ja vielleicht wechseln das nächste Jahr, dass wir uns im Zug können treffen können. Ich habe mich bis jetzt nicht gekannt. Und, das wäre noch eine schöne Begegnung. Aber für mich ist das wirklich die Erfüllung des Lebens. Und ich lerne unendlich viel von diesen Kindern. Und die sind fordernd. Also, ich habe zu der vierjährigen Anna kürzlich gesagt, Zwerge wohnen unter einem Haselbusch. Und dann hat sie gesagt, Haselbusch. Das sind nicht Zwerge. Zwerge gibt es nämlich gar nicht. Oder gestern, oder nein, Freitag, habe ich mit ihr gemalt und dann habe ich violettes Gras gemacht. Das heisst, sie hat gesagt, was ist das? Sie hat einfach Pinselstriche gesehen. Und dann habe ich gesagt, das ist Gras. Hat sie gesagt, nein, das Gras ist grün. Und meine Aufgabe schaue ich jetzt als das an, dass ich ihr das Gras auch violett kann beliebt machen und Zwerge, die man nicht sieht, kann gegenwärtiger machen. Das habe ich das Gefühl, das ist meine grossmütterliche Aufgabe.
Ja, ich würde sagen, er stellt noch keine Fragen, er redet noch nicht, der Kevin. Der ist schärig, aber er reagiert natürlich auf sehr viel. Man merkt einfach, dass er sehr viel versteht und sich äussern will. Zu einem guten Teil wissen wir auch, was er will, in der Art und Weise, wie er reagiert. Aber er redet halt noch nicht. Es ist auch nicht ganz einfach für ihn, weil er wächst zweisprachig auf. Die Mutter ist Brasilianerin, der Vater ist Schweizer. Und wir reden auch Schweizerdeutsch mit ihm. Das ist natürlich nicht ganz einfach, weil er immer in zwei verschiedenen Kanälen, zwei verschiedene Begriffe überkommt für das Gleiche. Und er wird ein bisschen später reden und er wird es noch ein bisschen schwieriger haben, weil er in Genf ist. Es kommt irgendwann noch mal eine dritte Sprache dazu. Es ist also eine ziemliche Herausforderung und da müssen wir einfach Geduld haben und schauen, wie er sich entwickelt.
Das gibt einen Weltenbürger.
Ja, schon, ja. Also, das ist ja so.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass unsere kein Problem hat mit Deutsch und Französisch. Sie spielt meistens, wenn sie mit sich selber redet, auf Französisch. Und ich habe auch schon Sachen gelernt, die ich vorher nicht kannte. Zum Beispiel, was Rutschbahn heisst. Das, genau. Das habe ich von ihr gelernt. Und ich fange jetzt manchmal Toboggan. Und ich fange jetzt manchmal an, mit einer Versli zu rezitieren, also ich tue ein Versli beibringen oder vorlesen und dann habe ich sie jetzt auch schon gefragt, wenn das auf Hochdeutsch ist, verstehst du das? Und dann sagt sie, nein, tu noch mal weiterfahren, ich habe das gern. Also die haben nicht so ein Problem, wie wir meinen. Ich glaube, die können das ganz genau einordnen und können vielleicht auch drei Sprachen nebeneinander lernen.
Also Vorlesen und Erzählen ist etwas ganz Zentrales. Das habe ich schon konsequent bei unseren Kindern gemacht. Und sie wissen vieles, vieles wissen sie heute noch, was man ihnen erzählt hat. Mhm. Das bleibt also gehangen. Und in einem gewissen Alter nehmen sie unheimlich viel auf. Sehr viel. Und wenn man das verpasst, dann nehmen sie das halt eben nicht auf. Das ist ganz wichtig.
Ja, darum finde ich es so schön, dass wir die Gelegenheit haben und ja, können die Kinder erleben, wie sie sind. Das wird ja nicht so lange dauern. Aber also, es ist noch schöner als Ikebana.
Sie wären ja eigentlich beide pensioniert. Sie, Frau Steiner, 68, Sie, Christian Pfister, wären diesen Sommer in die Pension gegangen. Aber ich habe ihn heim angerufen und gesagt, nein, der ist am Arbeiten. Also Sie sind nur mit Volldampf in Projekten. Jetzt ist der Kopenhagen. Wann ruhigt
es denn? Es gibt einfach gewisse Zielsetzungen. Ich habe mich auch immer in meinem Leben an Zielsetzungen orientiert, was ich noch machen möchte. Und diese Zielsetzungen habe ich noch nicht erreicht.
Zum Beispiel?
Ja, ich möchte gerne mal einen Überblick geben. Ein Buch über die Klimageschichte der letzten 1000 Jahre in Europa. Die Möglichkeit, die habe ich, das Material liegt da. Aber solange ich an der Uni beschäftigt war, mit sehr vielen Studierenden, habe ich die Ruhe nicht gehabt, das können zu machen. Das wird jetzt. Es sind noch ein paar andere Projekte. Werdet ihr wahrscheinlich schon gehört davon in einem Jahr. Ich bin noch früher eins gekommen. Nehmen wir eine grosse Datenbank, die wollen wir ans Netz bringen. Über Klima Schweiz zurück bis 1550. Dann können die Leute nachher selber drin rumspielen. Das ist im Laufen. Und dann einfach noch Buchprojekte an. Und das, ich möchte das noch abarbeiten. Und ich bin erst dann zufrieden, wie das abgearbeitet ist.
Ursula Steiner, wenn Sie heute Nachmittag heimgehen, haben Sie ganz eine grosse Aufgabe, die Sie in Angriff nehmen. Sie machen Ikebana gesteckt zum Geburtstag vom japanischen Kaiser. Also nicht, dass er das selber sieht, aber das ist ein Auftrag von der japanischen Botschaft. Das muss eine wahnsinnige Herausforderung sein.
Das mache ich schon seit glaube 14 Jahren. Immer, jedes Jahr wird der Geburtstag gefeiert. Das ist so etwas wie ein Nationalviertag.
Und da hat man Sie ausgewählt?
Ja, ich habe auch sonst Beziehungen zu der japanischen Botschaft. Ich kann dort Ikebana unterrichten. Es gibt ein japanisches Kultur- und Informationszentrum. Dort kann man alles erfahren, was man will über Japan. Und dort hier haben zum Beispiel Schulklassen Möglichkeit, wenn sie ein Schwerpunktthema Japan haben, dürfen in Ikebana hineinschauen oder sogar Erfahrungen sammeln oder Teezeremonie können anschauen oder teilnehmen sogar dran und Kalligrafie. Das sind die drei Sachen, die dort angeboten werden. Und ich habe jetzt auch, ich glaube, etwa 13 Jahre dort Ikebana-Kurs gegeben.
Das Gesteck, das Sie machen für den Kaiser, Sie haben das mir ein bisschen gesagt, das zeigt in Ihrem Atelier, das ist nicht etwa so ein Blumensträusschen, sondern das ist irgendwie 2 Meter breit, hat Wurzeln drin, das ist riesig. Da müssen Sie nageln und sagen und alles.
Das ist ein ganzes Programm. Das ist eigentlich ein Symbol vom Universum. Und Japan war ja ursprünglich religiös besetzt. Und das hat sich dann gewandelt. Im Laufe der Jahrhunderte hat man eine Naturlandschaft reingeschrieben. Also, man hat eigentlich in eine Kugel hinein, die das Weltall symbolisieren soll, eine asymmetrische Landschaft reingeschrieben. Mit Bergen, mit Hügeln, mit Wasserfällen, mit einem Strom, der dann wieder das ganze Wasser einsammelt und in den Kreislauf gibt. Es gibt eine Sonnenseite, eine Schattenseite und alle diese Sachen muss ich beachten. Ich muss auch beachten, wo Pflanzen gewachsen sind, die ich verwende. Ich muss also Bescheid wissen, zum Beispiel, dass der höchste Baum, also, oder der Baum, der der höchste Ebene wächst, also das oberste der Baumgrenze wächst, dass das ein Kiefer ist. Und der Kiefer ist sehr symbolisch für Stärke. Die hat 2 Nadeln. Ich habe das. Ja, das geht nicht.
Jetzt, Jetzt haben wir Zeit. Ja. Genau, Sie haben ja das alles mitgebracht. Und,
Kiefer verliert die Nadeln nicht. Das ist eine immergrüne Pflanze und das ist ganz wichtig. Dem kann man trauen, das ist, steht auch für Ehr. Und, früher hat man Kiefernadeln noch zusammengeputzt und hat das in der Tiefe unten, also im Tal unten, als Dünger gebraucht. Und das heisst natürlich etwas.
Ich würde meinen, wir könnten Ihnen oder wir würden Ihnen am liebsten über die Schulter schauen. Sie haben 2 Wochen lang an dem gesteckt, bis es fertig ist. So lange machen wir nicht mehr persönlich. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie zu uns ins Persönliche sind. Merci vielmals. Ja.